Wer nicht unfrei sein will, muss in der inneren Erfahrung mit sich eine Perspektive auftun. Und das, was er an sich selber als Negatives erkennt, nicht verdrängen. Das ist der schöne Satz von dem Jesus: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde. Niemand ist so sehr mit seinen eigenen Freunden und Feinden vertraut wie wir. Und unsere innere Unrichtigkeit, unsere inneren Fehler, unsere inneren Feinde zu lieben, ist verdammt schwer. Da sind die aber zuerst zu Hause. Nicht in der Materialisierung von irgendjemandem da draußen, aber derjenige, der die Schuld von sich weist und sagt, ich bin ja immer unschuldig gewesen, der kämpft mit seinen inneren Feinden und will sie loswerden. Der will den anderen genauso schlecht machen, wie er selber eigentlich nicht sein will, weil er dort nicht hinschauen will, weil er diese innere Problematik, die jeder von uns hat, von sich wegstoßen will. Und dann will er den anderen genau in denselben Sumpf hineinziehen, in dem er selber hockt. Ach, da ist es doch gemütlich, sind wir doch alle verfeindet. Das ist das Angebot, was Sie von all diesen Diktatoren und so weiter hören. Der Trump macht doch nichts anderes, wie dass er die Menschen zur Feindschaft provoziert. Das ist sein tägliches Spiel. Das Problem bei der Masse, was der Ortega y Gasset auch sehr richtig sagt, das Problem bei der Masse ist, dass man in der Masse vor der Auseinandersetzung mit sich selber fliehen kann. Und dann ist man seine inneren Probleme scheinbar los, verantwortungslos. Man ist die eigene Verantwortung für sich selber los. Wenn man aber der Meister seines eigenen Geschickes werden will, dann sollte man den Umgang mit sich selbst suchen. Das Wort Umgang ist ja sehr schön, weil das auf Umstände zielt. Wir leben ja in bestimmten Umständen, die um uns herum stehen. Und zu und in diesen Umständen müssen wir einen Umgang mit uns finden, ohne dass wir uns umgehen und die Unumgänglichkeit der Welt vermeiden. Nur in diesem Umgang mit sich selber wird der Mensch einer, der seine Autogenesis zustande bringt, der etwas schaffen kann, was vorher eben nicht ist, was in ihm wird und wozu und womit er die Zukunft gestalten kann. In diesem Umgang liegt natürlich auch ein Wünschen. Das Wünschen ist die Stelle, an der die Menschen auch aus ihrer Gegenwart aussteigen können, denn sie können sich wünschen, dass es anders wird. Das Märchen endet oder beginnt oft immer in einer Zeit, als das Wünschen noch etwas gegolten hat, als man mit dem Wünschen noch etwas erreicht hat. Das wird den Kindern erzählt. Man kann sich eine Zukunft wünschen, aber man kann sich auch eine zukünftige Vergangenheit wünschen, damit die Zukunft so wird, wie man sie kennt. Aber das macht uns die Zukunft nicht zum Gefallen. Die Zukunft wird nie, wie wir sie uns als Vergangenheit wünschen. Wir sind mit der Konstruktion einer inneren und einer äußeren Welt ständig beschäftigt, oder in dieser Konstruktion treffen wir auch auf den anderen Menschen. Auf den anderen Menschen, weil der Mensch in der Welt immer nur mit dem anderen Menschen zusammen existieren kann. Und diese Angewiesenheit auf den anderen, was wir in der Kindheit erlebt haben, wo wir angewiesen sind auf die Eltern, ja, wenn die weg sind, ist dramatisch. Die Angewiesenheit auf andere Menschen, wenn die weg sind, wenn die nicht für uns da sind, ist dramatisch. Und manchmal lieben wir sogar Menschen bis in den Tod. Hauptsache, sie sind da, weil man sich ein Leben ohne ihr Dasein gar nicht mehr vorstellen kann, wenn sie es dazu gebracht haben, dass ihr Dasein so massiv in der Kultur drin ist, dass die Kultur dahingehend verbogen ist, dass es ohne die nicht mehr geht. Das ist der absolute Diktator, der es fertig bringt, dass die Leute für ihn in den Tod gehen. Immer wieder taucht das auf. Also der Mensch ist, wenn er in dieser Empfindung steht, dass er auf den anderen angewiesen ist, ist er in einer fragilen Situation, jeder von uns, und möchte in dieser fragilen Situation von Anziehung und Abstoßung, das findet ja ständig statt, nicht abgestoßen werden. Und manche, die machen es dann so, dass sie sagen, ich will von dir gar nichts wissen, weil du mich sowieso verlässt. Das heißt, die lassen sich von vornherein nicht auf den anderen ein, weil die das Verlassen, was tatsächlich kommt, vorher schon einpreisen, wie das jetzt neudeutsch heißt. Also wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das einen Destruktionswunsch in sich enthält, ohne dass der Mensch sich im Klaren darüber ist, dass er sein Leben destruiert, wenn er sich nicht einlassen will. Weil er, wenn er sich nicht einlassen will, von den Nicht-Einlassen einen Vorteil sich verspricht, dass er sich nicht mehr verlassen fühlen muss, wenn es denn so weit ist. Aber weil die Menschen, wenn sie in dieser egoistischen Art denken, immer den Menschen nur als Ding denken und nicht als Beziehung, die denken den Menschen immer nur als was er ist, nicht wer er ist, dann haben wir das Phänomen, dass die Was-Beziehung auf Dinge mit der Wer-Beziehung konkurriert. Wer bin ich ist etwas anderes als was bin ich. Was bin ich heißt, wie viele Dinge habe ich. Was bin ich heißt, wie viel Ansehen habe ich. Aber wer bin ich ist wirkliches existenzielles Sein, Werden. Also wir haben es mit einer großen Spannweite von räumlichen Beziehungen zu tun, in denen immer wieder trotzdem diese Wer-Struktur auftaucht. Wer bin ich in Beziehung zu meinen Freunden, zu meinen Kindern, zu meiner Kultur? Und das ist nicht was. Was sind Dinge? Wer ist Existenz? Dann kommt überraschend um die Ecke das Problem aus dieser Anstoßung und Abziehung, dass die Anstoßung, wenn man sie wirklich lebt, zu einem Leben in Freiheit führt und dass man sich deshalb nicht vom anderen abstößt, weil man die Beziehung aufrechterhalten kann, weil es eine Freiheit gibt, die in die Zukunft hineinweist und weil man dann wünschen kann, dass dem Kind nicht die Vergangenheit begegnet und man es auch nicht zu seiner eigenen Vergangenheit verurteilt, und auch Zukunft gebrochen. Und diese Menschen sind eigentlich zukünftige Vergangenheit. Wo ist also die Freiheit hergekommen? Die Freiheit braucht auch eine Ordnung. Das erste Ordnungsthema ist also, dass der Mensch Eigentum braucht und Eigensinn. Das habe ich das letzte Mal entwickelt mit der Solonschen Reform, dass es einen Bürger nicht als Sklaven gibt. Und dass er Eigentum an sich selber, das ist das erste Eigentum, und Eigentum an seinem freien Denken braucht. Und beides hängt unmittelbar zusammen. Die zweite große Demokratiereform, die stattgefunden hat, ist, dass es bei Kleisthenes, das ist der zweite, der die große Reform gemacht hat, das Phänomen der Stadt. Athen ist nämlich eine Stadt eigentlich gewesen. Mit einer Umgebung, ja, Attika, das Land, das hat auch dazugehört ursprünglich natürlich. Und dann hat man folgendes Problem gehabt, dass die von draußen einen angegriffen haben. Das haben sie immer wieder dieselbe Struktur zwischen Land und Stadt, diesen Gegensatz. Den haben sie in Amerika. Die Ost- und Westküste ist eigentlich eine Stadt, eine Metropole. Und dazwischen ist the big hole. Die Menschen in der Stadt. Wir stehen nämlich vor einem Problem, das einer Lösung bedarf. Sie müssen sich erstens gegen das Land da draußen, gegen die Feudalen, die ihnen ständig die Freiheit wegnehmen wollen, durchsetzen. Die Städte müssen sich gegen die Nomaden, gegen die Landleute und die wiederum werden beherrscht von den Feudalen, verteidigen. Was machen sie, um diese Verteidigung zustande zu bringen? Sie greifen zu einem sehr schwierigen Mittel, zur Mauer. Die mauern sich ein. die Kultur des menschlichen Mauerbaus, der Kleisthenes, auf den bin ich gestoßen, weil ich mich gefragt habe in dieser Verfassungsdiskussion in Griechenland um die Demokratie. Da gibt es nicht nur einen Verfassungsgeber, sondern einen anderen und noch einen dritten, das ist der Sokrates. Und dann gibt es einen vierten, der die Verfassung, die demokratische Verfassung zerstört hat. Und das war der Platon. Und der, wie Bloch richtig gesagt hat, am Ende einen Polizeistaat wollte. Bloch sagt das. Und diesen Polizeistaat, diese Utopie, kupfert er in Ägypten ab. Und das führt im Übrigen dann später wieder zu einer Stabilisierung des Feudalismus. Also mit der Religion zusammen, mit der katholischen Religion, wird dann später daraus eben das Fundament des Feudalismus. Aber zuerst gab es dann noch einen zweiten vor dem Sokrates, der dritte war, Verfassungsgeber, und das war eben Kleisthenes. Und diesen Kleisthenes, den finden Sie in dem Werk von Platon mit keinem einzigen Wort. Der verleugnet diese Reform total. Warum? Weil sie eine der wichtigsten demokratischen Reformen überhaupt war. Kleisthenes, der hat Folgendes gemacht. Der hat also aus den Stammesverbänden, und das nennt sich Füllenreform, Fülle, das ist im Prinzip heißt das Stadtteil. Folgende Lösung also für dieses Athen gefunden. Ne, Athen war angegriffen oder ist angegriffen worden immer wieder von außen und die im Inneren mussten sich zusammenschließen. Aber im Inneren gab es Probleme. Da gab es den Adel, die Mittelschicht und die Unterschicht. Und die wollten sich, vor allem der Adel wollte sich nicht zusammenschließen mit den anderen. Da gab es keine Einheit. Und wenn es keine Einheit gibt, dann ist eine Stadt leicht zu knacken. Ja, dann findet man einen, der das Stadttor öffnet und dann lässt man die Feinde rein. Also muss man eine Ordnung finden, hat der Kleisthenes gesagt, in der die Menschen die Einheit praktizieren und wollen, weil sie von dieser Einheit einen Vorteil haben. Und dann eine Einheit zustande bringen, die lebensfähig ist. Was hat er gemacht? Der hat gesagt, in Athen sind sowieso so viele unterschiedliche Menschen und das ist so, wie der Mensch selber in sich unterschiedlich ist, ist Athen unterschiedlich, aber man muss diese Unterschiedlichkeit der vielen Völker zusammenbringen. Und dieses Phänomen hat übrigens jede Gesellschaftsordnung. Wir mussten nach dem Zweiten Weltkrieg die Preußen integrieren. Viele Bayern haben das nicht wollen. Heute sehen die, dass das eigentlich ein Vorteil war. Kleisthenes macht also eine Reform, indem er sagt, alle, die in der Stadt sind, müssen sich zuerst mal als Stadtteil begreifen. Die müssen sich als auf der Stadtteilebene vereinigen. Und die müssen als Fülle hier, die haben in die Ratsversammlung, jede Fülle hat 50 Abgeordnete geschickt und auf die musste man sich einigen. Das Geniale an der Geschichte ist nun Folgendes gewesen, dass das Prinzip des Demos, Demen, dass das Prinzip dann lautete, wir haben, wenn die Versammlung stattfindet, vorher schon eine Diskussion im Stadtteil gehabt. Und in der Stadtteildiskussion mussten die sich einigen und mussten einen wählen und den dann delegieren und die dann delegieren. Und bei diesen musste es so sein, dass alle vertreten sein mussten. Damals also Handwerker, Bauern und Adelige und nicht nur die Adeligen. Dasselbe Thema haben wir heute in unserer Demokratie wo? Bei den Männern und den Frauen. Der Frauenanteil. Die Diskussion um den Frauenanteil fällt Ihnen nichts auf. Dass die Männer, also wir haben dieses Thema im Augenblick immer noch. Solange wir keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auch auf dieser Ebene und in den Firmen haben, haben wir mit der Demokratie große Probleme. Das ist eine meiner Grundsätze. Die Gleichberechtigung der Frau ist nicht nur eine auf dem Papier, sondern in der Praxis. Nicht nur dass man sagt, naja, da hat man also, jetzt hat man sogar eine Kanzlerin. Wichtig ist zu verstehen, dass die erste Verfassungsreform in Griechenland diejenige war, dass man alle an der Macht beteiligt hat und alle Berufe und dadurch eine Entmachtung der Mächtigsten zustande gebracht hat und die anderen gezwungen hat, Verantwortung zu übernehmen. Die haben nämlich auch gesagt, nö, soll's doch der Adelige machen, der es bisher gemacht hat. Aber dann haben sie mitgekriegt, dass der sie ständig betrogen hat, dass der in die Familie vorgezogen hat. Familieninteressen, Claninteressen. Erdogan, um was kämpft er jetzt? Um die Städte, die er verliert. Ankara hat er schon verloren und jetzt will er Istanbul unbedingt wieder gewinnen. Und die müssen so lange wählen, bis die Wahl ein Erdogan-gemäßes Ergebnis hat. Bis der Clan dort wieder herrscht. Wir haben diese Struktur im Kampf der Demokratie um sich selbst. Weltweit immer wieder. Trump und seine Familie, was machen denn die? Die teilen sich auch die Macht und das Geld auf und so. Und Familien sind dann auch Zentralkomitees. Also diese Auseinandersetzung um die Machtteilung und um die Machtbeteiligung ist eine wesentliche Auseinandersetzung über und für die Zukunft der Demokratie. Und das ist die zweite wichtige Verfassungsreform in Athen gewesen, dass alle an der Macht beteiligt werden müssen, alle an der Verantwortung beteiligt werden müssen und dass sich niemand aus der Verantwortung für sein Leben verabschieden darf. Also diese Verfassungsreform füllen ist deshalb wesentlich, weil sie der Zwang zur Vereinigung in der Vielheit ist. Der Zwang zur Vereinigung in der Vielheit. Dass wir uns sowieso als Menschen auch in unserer Vielheit mit uns selber vereinigen müssen, ist das eine. Und das andere ist, dass wir uns auch mit den anderen Menschen in der Vielheit vereinigen müssen. Sonst gibt es keinen Sozialverband. Was wir ständig machen müssen, ist über Konflikte und Differenzen hinweg Vereinigung zustande zu bringen. Und das kann doch schön sein. Ein Orchester, das spielt, das ist eine Vielheit von Menschen unterwegs. Und die müssen mit Hilfe eines Dirigenten selbstverständlich eine Einheit bilden. Und da muss eine Harmonie zustande kommen. Jeder muss für sich in der Vielheit seiner inneren Stimmen eine Einheit zum Klingen bringen. Dann ist das Leben gelungen. Aber die Vielheit der Stimmen sind sehr unterschiedliche Stimmen. Und diese Einheit ist notwendig. An der Stelle gibt es in jeder Kultur, in jedem Volk, diejenigen, die sagen, nee, wir wollen von der Vielheit gar nichts wissen. Bevor wir uns mit der Vielheit auseinandersetzen, zwingen wir alle zur Einheit. In Reihe und Glied ausgerichtet werden. Die Differenz muss verschwinden. Wenn die Differenz verschwindet, verschwindet die Freiheit. Die Fähigkeit, sich mit Differenzen auseinanderzusetzen und die fruchtbar zu machen, ist die größte Fähigkeit der Demokratie. Und die Diktatur besteht darin, dass sie diese Fähigkeit der Menschen zerstört. Dass sie den Wunsch nach der Einsinnigkeit fördert und den Eigensinn zerstört. Und wenn sie den Wunsch nach der Einsinnigkeit fördern, dann fördern sie bei den Menschen natürlich den Wunsch, dass sie keine Probleme haben, dass sie verantwortungslos sein dürfen. Und das ist das Lockmittel und gleichzeitig ist es das Gift für jedes vernünftige Leben. Müssten wir über Ödipus sprechen. Das Ödipus-Problem ist, dass der Ödipus in der griechischen Antike die interessanteste Frage auf die Wiedergeburt der Vergangenheit gestellt hat. Der Ödipus war der Sohn von Königen, und zwar von zwei Königsfamilien. Die eine Königsfamilie, die ihn ausgesetzt hat, der Laios und die Iokaste, und die andere Königsfamilie, die ihn aufgenommen hat, in Korinth, die Merope und ihr Mann. Und die mussten wegen der Dynastie mussten die also Nachfolger haben, die haben keine Kinder gehabt. Das heißt, sie haben ein Kind adoptiert und das war der Ödipus. Und der Ödipus kam dann in einem Saufgelage, da gab es dann eine Auseinandersetzung und dann hat einer gesagt, ja, du bist ja deinem Vater untergeschoben worden, du bist gar kein legitimes Kind. Und diese Frage, wer er denn ist, beschäftigt ihn, weil was er ist, hilft ihm gar nichts. Dass er der Königssohn ist, das sagen ihm dann auch seine Eltern, die sagen ihm das sibyllisch. Die Frage, bin ich denn euer Kind, sagen die nicht, du bist unser Kind, sondern die sagen, du bist ein Königssohn, was in jedem Fall stimmte. Er ist das Kind des Laios und der Jokaste und es war auch eine Königsfamilie, aber die haben ihn eben verstoßen, haben ihn aussetzen lassen und dann ist er von einem Hirten auf dem Thebanischen nach Korinth gebracht worden und dort aufgewachsen als das Kind von Merope und ihrem Mann. Und dann irgendwie sucht der Mensch nach dem, was er ist und wer er ist. Und das reicht ihm nicht. Die Kleider und das Äußere, wenn er tiefer denkt, fragt er sich immer nach, kommt immer eben diese Wer-Frage auf. Und das hat offensichtlich in ihm auch immer gegärt. Und dann ist er nach Delphi gegangen und hat gefragt, das delphische Orakel, wer er denn ist, nicht was er ist. Und das delphische Orakel, das ist dann auch wieder eine Konstruktion natürlich, hat nicht gesagt, du bist der Sohn des Laios und der Jokaste, sondern die haben nur gesagt, du bist ein Mensch, was immer stimmt. Mit dieser Auskunft, du bist ein Mensch, war er nicht zufrieden und hat gesagt, das, was da über dem Eingang von Delphi steht, notice auton, das heißt, erkenne dich selbst, das heißt in Wahrheit, der Mensch. Der Mensch muss sich selber erkennen. Und mit dieser Einsicht, mit diesem geistigen Diebstahl, kann man sagen, ist er aus Delphi abgehauen und Richtung Theben. Zurück nach Korinth wollte er nicht mehr. Das ist natürlich alles ein bisschen konstruiert. Und dann trifft er auf einem Dreiweg, heißt es da, auf eine Sänfte. Und da sitzt ein König drin und die schreien aus dem Weg, aus dem Weg. Und in dem Augenblick, wo der Ödipus das hört, aus dem Weg, geht bei ihm die rote Lampe an, weil aus dem Weg will er nicht mehr gehen. Der ist nicht dynamisch, Ödipus ist statisch. Der will unbedingt wissen, wer er ist und er will sich auf diese Suche von niemandem aufhalten lassen. Dann fangen die an zu kämpfen und er ist jung und er schlägt die Diener tot und dann schlägt er auch nach dem Vater, den er gar nicht kennt, der ihm vorher mit einem Stock, mit einem eisenbespitzten Stock, eine Schramme an den Kopf geschlagen hat. Und dann schlägt er zurück und schlägt den Laios tot, ohne zu wissen, dass es sein Vater ist. Das ist ja die Konstruktion. Das Theater braucht diese Konstruktion, um ein Verhängnis darzustellen. Das ist die Tragödie. Die Tragödie muss ein Verhängnis oder will ein Verhängnis darstellen. Und das ist das größte Verhängnis des Menschen, dass er nicht ist, nicht weiß, wer er ist. Nicht was er ist, sondern wer er ist. Und in dieser Tragödie wird es die Frage nach dem Wer auf die Spitze getrieben, dass er nämlich, dieser Ödipus, auf dem Weg nach Theben niemand ist. Dass er ins Niemandland hinausgestoßen ist. Und das Niemandsland ist sowieso immer unser Leben, das ist die Zukunft. Jede Zukunft ist Niemandsland, gehört niemandem. Und in der griechischen Mythologie gibt es zwei ganz berühmte Geschichten, wo über den Niemand berichtet wird und die List, aber auch die Problematik, Niemand zu sein. Die erste Geschichte war die Geschichte mit dem Zyklopen Polyphem. Der Polyphem, der sitzt da in der Höhle, der hat also den Odysseus auf der Rückkehr geschnappt mit seinem Haufen und sperrt ihn ein. Und als die sich befreien wollen, machen die ihn besoffen. So, das ist die List des Odysseus. Aber bevor er sozusagen diesen Polyphem betäubt, legt er schon die nächste List fest. Die List gegen die Rache, dass der sich nicht rächen kann. Dann fragt der Polyphem ihm, wie heißt du denn? Und dann sagt er, mein Name ist Niemand und Niemand war mein Vater. Und als die sich dann befreit haben und dann unten im Schiff sind, fliehen können, schreit der geblendete Polyphem, den haben sie vorher, das ist eine Auge ausgebrannt mit einem Baumstumpf, schreit dann in die Nacht hinein, die Brüder, die in der Gegend rum auf den Bergen hocken, auch Riesen, rufen, wer stört dort unsere geheiligte Nachtruhe? Zyklop. Dann fragen die ihn zurück, wer hat dir Leid getan? Dann ruft er, niemand. Und niemand ist der Sohn des Niemand. Dann sagen die, ist der verrückt? Den kann er nicht ernst nehmen und kommen ihm nicht zu Hilfe. Die List des Odysseus. Aber, und jetzt kommt's, als der Odysseus dann in seinem Schiff unten ist und schon wegfährt, schreit der Polyphem nochmal, wer war das? Und dann steht er an der Spitze seines Schiffes und jetzt kommt sein Verhängnis. Er muss seinen wirklichen Namen bekennen. Das heißt, wir müssen auch immer wieder zu unserer Identität stehen. Und dann sagt der Zyklop, wofern dich einer befragen wird, nach deines Auges unwürdiger Blendung, so sage, dass Odysseus, der Städtezerstörer, dich blind gemacht hat, der Sohn des Laertes, der auf Ithaka die Häuser hat. Und das führt dann dazu, dass Poseidon, der Vater des Polyphem, sich an Odysseus rächt und dann geht es nochmal 10 Jahre durch die ganze antike Meereswelt und er braucht nochmal 10 Jahre, um nach Ithaka zu Penelope zurückzukommen. Und das hätte er nicht nach diesem Sagenmythos, wenn er sich nicht verraten hätte. Aber der Mensch muss sich verraten. Das heißt, er lässt irgendwo immer ein Zeichen seiner Identität zurück. Das heißt, hier ist es Odysseus und in dem anderen Fall ist es Ödipus, der eine bestimmte Struktur zurücklässt. Und diese Geschichte mit dem Ödipus-Problem, nicht Ödipus-Komplex, das ist ein großer Unterschied, weil wir darin den Versuch, den gescheiterten Versuch sehen können, eine zukünftige Vergangenheit zu erreichen und in der Mutter und in der Vergangenheit wiedergeboren zu werden. Das ist die Tragödie des Ödipus. In die Mutter zurück geht's nicht.